Wir wollen uns ein bisschen mit der Haftarah beschäftigen. Und wer auf den Kalender geschaut hat, hat vielleicht bemerkt, dass wir eine besondere Haftarah haben. Wieso haben wir am kommenden Schabbes eine besondere Haftarah? Wer kann mir das erklären? Gibt keine besondere Haftarah zu Parashat Bamidbar. Aber wieso haben wir am kommenden Schabbes eine besondere Haftarah? Was ist los? Ich stelle fest, dass Zoom hat eine sehr starke Tendenz, dass sich niemand zu Wort meldet. Ihr habt alle eure Mikros leise geschalten. Also ihr dürft wieder die Mikros einschalten, wenn ihr Lust habt. Wann ist denn das nächste Mal ein Rosh Chodesh? Am Sonntag. Am Sonntag haben wir Rosh Chodesh. Rosh Chodesh hat manchmal die Eigenschaft, dass man rechtzeitig darauf achten muss, wenn er da ist. Es ist nicht schwer, Rosh Chodesh einzuhalten heutzutage. Es ist angemessen, an einem Rosh Chodesh sich besser anzuziehen und was Besseres zu essen. Und wir haben bestimmte Dinge im Gebet für Rosh Chodesh, die zu beachten sind. Für die Herren noch mehr als für die Damen. Aber das ist jetzt alles nicht so besonders kompliziert und besonders schwierig. Die große Schwierigkeit beim Rosh Chodesh, die viele Menschen haben, und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, aber ich weiß, ich bin auch nicht der Einzige. Die große Schwierigkeit beim Rosh Chodesh ist, dass wir ihn nicht vergessen. Also am Sonntag ist Rosh Chodesh. Und das heißt, der Schabbes ist der Tag vor Rosh Chodesh. Logisch. Und da gibt es eine spezielle Haftarah. Es gibt eine eigene Haftarah für Erev Rosh Chodesh. Diese Haftarah hat jetzt logischerweise überhaupt nichts mit der Parasha zu tun. Kann sie ja nicht. Weil die passiert irgendwie. Die kann sich mit jeder Parascha treffen, je nachdem, wann es halt passiert, dass ein Rosh Chodesh auf den Sonntag fällt. Dann haben wir am Schabbes Erev Rosh Chodesh. Das ist übrigens tatsächlich schon eine Haftarah, die im Talmud festgelegt ist. Wir haben ein bisschen gesehen bei den Haftarot, dass manche Bräuche, wer was als Haftarah wann liest, offensichtlich auch noch eine Zeit lang in Bewegung waren, sonst hätten wir nicht diese phadisch-askenasischen Unterschiede zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich eine Haftarah, die in Masechet Megillah, am Schluss, ziemlich am Schluss von Masechet Megillah, auf der vorletzten Seite, auf Lamed Aleph ganz unten in der letzten Zeile, werden besprochen Haftarot für Feiertage. Und da kommt auch der Rosh Chodesh vor. Und da steht auch ausdrücklich, wenn der Rosh Chodesh fällt auf den ersten Tag der Woche, dann liest man am Vortag, also am Schabbat, Vayomer lo Yehonatan Machar Chodesh. Liest man also einen Text, der beginnt mit Vayomer lo Yehonatan Machar Chodesh. Jetzt kann ich einen, ich versuche übrigens, wenn ich jetzt in der Position bin, dass ich den Screen sharen kann, dann könnte ich euch den Text aufmachen. Das ist vielleicht eine Hilfe. Jetzt kann ich sagen, dass das eine technische Sache ist. Dieser Text, den wir als Haftarah lesen, ist aus dem Buch Shmuel. Ich versuche ihn gleich aufzumachen. Dieser Text ist aus dem Buch Shmuel, aus im 20. Kapitel, erstes Buch Shmuel, 20, mit Vers 18 geht es los. Und beginnen wir einfach mit einem Satz, wo vorkommt, Machacho, des Morgen ist Rosh Chodesh. Das hat also jetzt den Vorteil, dass das irgendwie passt. Und das könnte ja der Grund sein, wenn da im Text explizit steht, ich suche ihn gerade, ein Sekunde, wenn im Text explizit steht, dass am nächsten Tag Rosh Chodesh ist, dann passt das doch irgendwie zu einem Tag, wo am nächsten Tag Rosh Chodesh ist. Also ich könnte es mir jetzt relativ leicht machen und das nur von dieser eher technischen Seite sehen, dass ich sage, naja, das ist ja auch schon alles. Jetzt versuche ich einmal, euch den Text aufzumachen. Ein Sekunde. Das ist die Mechon Mamre Seite auf Safari, steht dasselbe für diejenigen, die sich mit verschiedenen Optionen auskennen, wo man schnell im Internet einen Text aufmacht. Wir sind hier mittendrin in der Geschichte von David gegen den König Shaul, oder eigentlich, vielleicht ist es richtig, als umgekehrt zu sagen, König Shaul gegen David. Und dazwischen ist bekanntlich Jonathan. Das ist eine sehr berühmte Geschichte. Worum geht es? Ich nehme an, etliche werden das jetzt kennen, dass Shaul war bekanntlich an einem bestimmten Punkt sehr, sehr grantig, dass nach ihm nicht sein eigener Sohn König werden soll, sondern dass nach ihm David König werden soll. Und Shaul hat nach und nach den David immer mehr verfolgt, bis es so ernst wurde, dass man in Sorge war, dass Shaul den David umbringen will. Wer allerdings von diesem Konflikt gar nichts gehalten hat, war der eigene Sohn von Shaul, der Kronprinz Jonathan, der eigentlich Grund gehabt hätte, gegen David zu sein, weil dessen Job ist es ja schließlich gewesen, um den es ging. Jonathan war aber ein sehr guter Freund von David, hat anscheinend irgendwie verstanden, dass David der Richtige ist für den Job. Vielleicht war Jonathan auch einfach so weit ein gottesfürchtiger Mensch, dass wenn er verstanden hat, dass das etwas ist, das vom lieben Gott eingefädelt ist, dann hat er sich da nicht dagegen zu stemmen. Es scheint auch so zu sein, dass David und Jonathan, wenn man sich deren Geschichte im Buch Schmuel insgesamt ein bisschen genauer anschaut, dass die einfach viel gemeinsam hatten. Es gibt diese Textstelle weiter vorne noch, wo David und Jonathan beschrieben werden als ihre Seelen waren aneinander gebunden. Also vielleicht modern ausgedrückt, sie waren so seelenverwandt. Sie hatten eine ähnliche Philosophie, wie man auf die Welt schaut, eine ähnliche Art, wie man mit Dingen umgeht. Auch im Kampf gegen die Philister haben beide mehr so die spirituelle Seite hervorgekehrt. Also die beiden hatten einfach einen guten Draht zueinander. Und wir wissen, das ist eine sehr berühmte Freundschaft, dass Jonathan den David geschützt hat gegen Shaul. Und der arme Jonathan ist in dieser Geschichte halt jetzt zwischen den Fronten. Ich meine, der Shaul, der den David umbringen will, ist sein eigener Vater. Also selbst wenn wir, und wir werden das auch im Text der Haftarah sehen, wenn wir einige Hinweise sehen, dass es zwischen dem Vater und dem Sohn Spannungen gab, es ist ja trotzdem der Vater. Und er ist der erstgeborene Sohn. Und David ist so irgendwie der beste Freund. Also der Jonathan hat es da nicht leicht und steht da ein bisschen zwischen den Fronten. Und hier setzt unsere Geschichte ein, wo sich diese gefährliche Situation zuspitzt, dass man nicht so genau weiß oder dass man fürchten muss. Man könnte es vielleicht schon wissen, dass man fürchten muss, dass Shaul den David umbringen will. Und die Frage ist, soll David sich gleich einmal aus dem Staub machen? Oder ist es vielleicht noch eine Chance, dass gerade der Jonathan etwas vermitteln kann? Er hat schon einmal vermittelt. Zu der Stelle, wo wir hier einsteigen, im 20. Kapitel von Schmuel 1, haben wir schon hinter uns eine Situation, wo Jonathan zwischen Shaul und David so weit vermittelt hat, dass der Shaul gesagt hat, na gut, ich bringe den David jetzt nicht um. Aber es spitzt sich zu und die Überlegung ist, soll der David jetzt die Flucht ergreifen oder lässt sich da noch was machen? Und da setzt das ein, dass Jonathan zu David sagt, Macha Chodesh, morgen ist Rosh Chodesh. Mit Chodesh ist ja gemeint Rosh Chodesh. Und was ist am Rosh Chodesh? Am Rosh Chodesh gibt es spezielle Korbanot im Tempel, am Rosh Chodesh gibt es ein größeres Festmahl mit dem König und da sind alle da. Und wenn der David nicht da sein wird, dann wird das auffallen. Das heißt, man hat ein großes Event, ein großes öffentliches Event, wo das alle sehen, ob der David anwesend ist oder nicht. Und da kann man herausfinden, wie der Shaul aufgelegt sein wird. Das ist das, was hier der Gedanke ist, dass Jonathan sagt, es wird auffallen, wenn dein Sitz leer bleibt. Und dann werden wir schauen, wie der Shaul reagiert. Und dann wissen wir, was los ist, ob du davonlaufen musst oder nicht. Die machen jetzt sich etwas aus. Die machen sich jetzt aus, dass König, da, noch nicht König, Entschuldigung, Entschuldigung, dass der junge David, der eines Tages König werden soll und noch lange nicht König ist zu diesem Zeitpunkt, dass David sich versteckt. Und er versteckt sich an einem Ort, wo der Jonathan in der Lage ist, ihm ein Signal zu geben. Wie wird das funktionieren? Der Jonathan sagt, ich werde 3 Pfeile schießen in die Richtung, wo ich weiß, dass du dich versteckt hast. Und ich werde dann so einen Burschen bei mir haben. Der Jonathan ist der Kronprinz, also der ist ein vornehmer Mann, der hat einen Burschen bei sich, der ihn bedient. Und er wird diesem Burschen sagen, hol mir die Pfeile, die ich geschossen habe. Und wenn er zu diesem Burschen spricht, der die Pfeile holen soll, dann kann er zu diesem Burschen entweder sagen, schau, diese Pfeile, die sind da gleich vor dir, oder diese Pfeile sind weiter weg von dir. Und je nachdem, was er sagt, der David kann das in seinem Versteck dann hören, wird der David verstehen, wenn gemeint ist, die Pfeile sind weiter weg, dann muss er die Flucht ergreifen. Das machen sie, okay? Das machen sie sich aus. David versteckt sich und dann kommt natürlich zuerst einmal. Übrigens, wir sind hier nicht irgendwo, weiß Gott, in einem einsamen Gebirge. Wir müssen hier ziemlich in der Nähe der Hauptstadt und in der Nähe des Königspalastes sein. David versteckt sich bei Sadeh im Feld. Also das ist jetzt noch nicht etwas, wo David schon die Flucht ergriffen hat, sondern er ist ja eigentlich wo man ihn auch relativ leicht top nehmen könnte, wenn man weiß, wo er sich versteckt hat. Und jetzt kommt das eigentliche Ereignis. Der König sitzt auf seinem Thron und so weiter, wenn dieses Schrodisch-Event ist. Und jetzt passiert einmal zunächst gar nichts, weil am ersten Tag, wir haben hier anscheinend einen zweitägigen Schrodisch, am ersten Tag sagt er, naja, der David hat vielleicht irgendeine Situation gehabt, dass er kultisch unrein geworden ist, er ist Tamé geworden und darum kann er nicht kommen, kann ja sein. Wir sind hier bei einer Veranstaltung, die im Tempel stattfindet, da geht es um Opfer. Vielleicht kann der David nicht kommen, weil er irgendwie Tamé geworden ist. Kann passieren. Also Shaul ist hier schon so weit rational, dass er nicht irgendwie sofort hochfährt, was ist mit dem David, sondern dass er sich denkt, das kann einen Grund haben, wo man nicht gleich weiß Gott was unterstellen. Jetzt gibt es aber dann einen zweiten Tag und am zweiten Tag, am zweiten Tag, da fällt das auf. Da fällt das auf, dass der David immer noch nicht da ist. Weil wäre er irgendwie Tamé geworden, dann wäre er in der Zwischenzeit in der Mikwe gewesen und er hat gefälligst zu diesem Bankett des Königs zu kommen. Das ist ja ein Affront gegen den König, wenn er nicht da ist. Jetzt wird's ernst. Vayomer Shaul el Jehonatan benu. Jetzt fragt der Shaul seinen Sohn Jehonatan, was ist los? Wo ist der David? Madua loba ben Yishai gamtmol gam hayom el halechem. Warum ist dieser Ben Yishai nicht gekommen, nicht heute und nicht gestern? Wir sehen hier übrigens, dass Shaul sich ein bisschen, ich würde annehmen, despektierlich ausdrückt. Er sagt nicht David, er sagt dieser Sohn von dem Yishai. Damit deutet er an, das ist nicht einer aus unserer Königsfamilie, wir sind die Königsfamilie. Der ist ein Sohn von dem Yishai, der ist nicht Königsfamilie. Und Jonathan antwortet ihm, Jonathan hat jetzt einfach den klassischen Fall einer Ausrede. Der David hat den Jonathan gefragt, behauptet Jonathan, das ist einfach jetzt eine Geschichte. Der David habe den Jonathan gefragt, ob er nicht nach Bethlehem gehen darf, weil er hat dort ein Familienfest und die haben dort irgendein Opferfest von einer Familie und der David hat sich Urlaub genommen. Also der Jonathan berichtet seinem Vater, ich habe dem David Urlaub gegeben und er hat irgendeinen triftigen Grund, dass er diesen Urlaub wollte. Und das geht jetzt für den Shaul gar nicht. Weil das ist irgendwie zu großzügig. Der Jonathan hat hier nicht, Jonathan hätte offensichtlich theoretisch eine Art von Kompetenz gehabt, einem Mitarbeiter des Königshofs zu sagen, okay, du hast diese 3 Tage Urlaub, die du brauchst, aber Shaul will nicht, dass David hier irgendwelche Freundlichkeiten bekommt. Also Shaul wird jetzt zornig auf den Jonathan. Und ist es einmal mit dem Jonathan böse und aufgrund der Art, wie er böse ist, wird dann auch gleich klar, okay, wir können irgendwelche Friedensambitionen zwischen David und Shaul vergessen. Das wird jetzt gefährlich. Hier ist übrigens auch ein interessantes Detail, das auf den Shaul ein Licht wirft. Der Shaul ist jetzt böse mit seinem eigenen Sohn, weil der zu nett zum David war. Und er schimpft seinen Sohn. Ben Avatamardut, du bist ein Sohn von einer perversen Rebellischen. Hier ist es übrigens freundlich übersetzt, of perverse rebellion. Hier ist es abstrakt übersetzt. Man kann das aber auch so lesen, und so gehen auch manche Übersetzungen oder Kommentare, dass mein, er ist der Sohn, von wem ist er der Sohn? Natürlich von seiner Mutter. Ja? Also, dass hier die Mutter von Jonathan als rebellische Person bezeichnet wird. Und ich finde das insofern interessant, als wir bei Shaul, wenn wir uns überlegen, was Shaul so falsch gemacht hat. Shaul hat ja auch vieles eigentlich gut gemacht. Er war ja nicht von vornherein ein schlechter Mensch. Bei den Dingen, die Shaul falsch gemacht hat, kommt immer wieder raus, dass Shaul ein Problem hatte, Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die er gemacht hat. Es müssten immer die anderen schuld gewesen sein. Das große Beispiel ist, wenn Shaul gegen Amalek den Krieg führt und den König von Amalek leben lässt. Und der Prophet Schmuel ihm Vorwürfe macht und Shaul zunächst einmal sagt, ich weiß nicht, erstens leugnet er überhaupt ab, dass irgendwas war. Und dann sagt er, na ja, das Volk wollte. Und er versucht irgendwie die Verantwortung nicht bei sich zu suchen, sondern bei anderen. Und hier haben wir das ein kleines bisschen, kommt mir vor auch, dass Shaul sagt, du, wenn er mit dem Jonathan schimpft, du bist ein Kind von einer schlechten Mutter. Ja, Moment einmal. Er ist der eigene Vater, er hat genauso viel Anteil an der Erziehung gehabt, hoffentlich. Jedenfalls ist eindeutig, dass er jetzt so zornig ist. Er wirft sogar den Speer nach ihm und Jonathan ergreift die Flucht. Und es ist klar, dass Shaul von seiner Idee, den David muss man irgendwie umbringen, nicht abzubringen ist, sondern dass David in größter Gefahr ist. Also macht Jonathan jetzt das, was ausgemacht war. Er ergreift erstens mal die Flucht von seinem eigenen Vater, weil die Szene wird brenzlig. Und dann in der Früh geht er unauffällig, so als wäre nichts, ein bisschen Pfeil und Bogen schießen. Als junger Kronprinz darf man doch ein bisschen Sport betreiben. Und er geht hinaus auf das Feld. Das ist übrigens ein interessanter Satz, wo wir sehen, dass das Wort Moed nicht nur Feiertag heißt. Wir haben neulich, irgendwann wurde es erwähnt, in einem Parashashi-Ur vom Rav Folger hat er erwähnt, dass das Wort Moed eigentlich heißt, einen Termin beim lieben Gott haben. Und Samson Raphael Hirsch übersetzt Moed auf den ersten Blick sehr, sehr bizarr mit einer eigenen Wortschöpfung, die nur Samson Raphael Hirsch sich ausdenken konnte, nämlich Zusammenkunftsbestimmungszeiten. Dieses Wort gab es vor und nachher nicht. Aber das ist genau das, was ein Moed ist. Ein Moed ist ein Termin, den man mit jemandem hat. Und die Moadim, die Feiertage, die wir haben, sind Termine, die wir beim lieben Gott haben. Und zwar ein Termin, um eine Begegnung zu haben. Und das ist hier im Grunde auch, hier sehen wir das. Hier sehen wir, dass das Moed heißt, der Jonathan hat eine Vereinbarung, einen Termin mit dem David ausgemacht. Und er nimmt einen Na'arkatan, einen kleinen Burschen mit sich. Es steht ja ausdrücklich Na'arkatan. Ein Na'ar ist sowieso ein Bursche, der noch nicht volljährig wäre. Und wir verstehen, das ist der Bursche, der mit dem Jehonatan kommt, um ihm die Pfeile einzusammeln. Also so ein Laufbursche, der ihn bedient. Aber es steht hier vielleicht extra Katan, weil er möglicherweise aufgepasst hat, mit einem Burschen zu gehen, der noch so klein ist, dass sich der nichts Böses dabei denkt, wenn er da ein bisschen herumgeschickt wird und der nicht durchschaut, dass da komische Texte gesagt werden. Jetzt, er macht das, was ausgemacht war, er wirft Pfeile, er trainiert einfach ein bisschen sportlich und sagt zu dem Burschen, er soll dann laufen und ihm diese Pfeile holen. Und er macht das jetzt extra so. Wehu ja rahachit. Chitzi ist der Pfeil. Ein Pfeil, den man schießt. Ja. Hu ja rahachitzi leha avaro. Er hat extra den Pfeil so geschossen, dass der weit über ihn hinausgegangen ist. Dann kann er nämlich dem Burschen, wenn der Bursche jetzt die Pfeile einsammeln soll, zurufen. Hallo hachitzi mimcha vehala. Der Pfeil ist weit weg von dir. Das ist das Codewort, das er ausgemacht hat mit dem David. Er weiß, irgendwo in dem Unterschlupf ist David und hört das Ganze. Und jetzt ruft der Jonathan noch dem Na'ar, dem Burschen, nach. Mehera, Husha, alter Amot, lauf schnell, bleib nicht stehen. Der Bursche fühlt sich irgendwie angefeuert, dass er die Pfeile schnell einsammeln soll von seinem Chef. Aber natürlich ist das eine Aussage an den David, der im Versteck mithört. Schnell, schau, dass du dich aus dem Staub machst. Das ist die Botschaft. Jetzt gelingt es dann interessanterweise. Das Ganze ist ja jetzt völlig versteckt gemacht worden, dass gar niemand weiß, dass der David da ist. Es gelingt den beiden trotzdem noch, sich zu treffen und einen Abschied zu nehmen, indem der Bursche Gott sei Dank keinen Verdacht geschöpft hat und nichts bemerkt hat. Und Jonathan und David haben die Codewörter verstanden. Und der Jonathan schafft es dann aber, den Burschen heimzuschicken. Er gibt ihm seine Waffen und sagt zu dem Burschen, bring mir das in die Stadt und jetzt kann der David aus dem Versteck raus, weil die zwei allein auf dem Feld sind. Und sie verabschieden sich dann noch großartig. Hier ist ein interessantes Detail, wenn David rauskommt, David kam mit Etzel HaNegev, er kam raus von der südlichen Seite, wo er sich versteckt hat, weil je polle apav arza, er verbeugt sich vor dem Jonathan dreimal. Eigentlich sind das ja gute Freunde, weil muss er sich ja nicht so niederwerfen. Aber er scheint hier irgendwie anzuerkennen, dass Jonathan derjenige ist, der eigentlich das Königshaus repräsentiert. Und oder er erkennt an, dass Jonathan der ist, der ihm gerade das Leben rettet, was auch ein Grund sein kann, sich zu verbeugen. Und sie küssen einander noch zum Abschied und sie weinen und geht David seines Weges. Und Jonathan bleibt also in der Situation, dass er irgendwie nach Hause gehen darf und dem Shaul zu Hause vielleicht auch erklären darf, wieso der David immer noch verschwunden ist, was sich wieder was einfallen lassen muss. Das ist unsere Haftara, die geht genau bis Ende des Kapitels, bis 42. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne auch Geschichte, eine auch berührende Geschichte von einer Freundschaft, die berühmt ist als eine Geschichte, wo zwei Freunde einander so wertschätzen, dass sie einander auch dann helfen, wenn es nicht so logisch ist, weil der Jehonatan hätte ja genug Grund für den David gar nichts zu tun, wenn er schließlich der Sohn von Shaul ist. Also wir haben hier Jehonatan, der auch seinem Freund David hilft gegen den Strom. Und wir haben ein Beispiel dieser innigen Freundschaft von David und Jonathan, die hier übrigens auch in einem anderen Punkt sehr weit geht. Es ist ja nicht nur so, dass der Jonathan für den David was tut. Es ist auch so, dass David sich sehr auf den Jonathan verlässt. Da ist auch sehr, sehr viel Vertrauen drinnen. Es ist, liegt auf der Hand, dass Jonathan am Königshof unter einen großen Druck gerät, dass er dem Shaul nachgeben soll. Alles so, dass David in den Jonathan das Vertrauen hat. Der Jonathan weiß ganz genau, wo David sich befindet. Was ist, wenn der Shaul ihn so weit drängt, den David auszuliefern? Also David hat hier auch sehr viel Vertrauen in Jonathan, dass der Jonathan wirklich ein Freund ist, auf den er sich verlassen kann. Und umgekehrt zeigt sich Jonathan eben auch als einer, der für den David was tut, obwohl die Bedingungen sehr, sehr schwierig sind und die sogar sich da so ein Versteckspiel mit Codewörtern ausmachen müssen, wo sie an der Oberfläche gar nicht mehr normal miteinander kommunizieren können. Mich hat das übrigens auch immer ein bisschen erinnert an die Situation in Megillat Esther zwischen Mordechai und Esther, die auch indirekt kommunizieren müssen, weil sie nicht mehr normal miteinander reden können. Und hier sind David und Jonathan auch in einer Situation, wo sie gar nicht mehr sich offen treffen können. Jetzt, soweit so schön. Ist ein schöner Text. Ist eine großartige Geschichte, ist eine wichtige Geschichte im Tanach, eine berühmte Geschichte im Tanach. Und jetzt habe ich gesagt, wir können sagen, es ist einfach deshalb Haftarah, weil wir gesagt haben, naja, der Text fängt an mit Machachodesh, morgen ist Hoshchodesh. Und das ist doch ein Elfmeter, warum soll man das nicht als Haftarah lesen, bevor Hoshchodesh ist? Jetzt würde ich halt doch aber auch ein bisschen behaupten, dass ein bisschen mehr dahinter stecken sollte. Wenn dieser Text ausgerechnet vor Rosh Chodesh gelesen wird und das nicht nur ein netter Brauch ist, sondern dass auch eine sehr frühe eigentlich Halacha ist, die im Talmud steht, was nicht für alle Haftarot gleich gilt, dann würde ich doch annehmen, dass das auch ein bisschen Sinn ergeben soll. Und es ist vielleicht schon so, dass das so gemeint ist, dass wenn wir diese Haftarah lesen, immer dann, wenn ein neuer Monat beginnt, dass auch ein Text ist, der etwas zu tun hat mit, jetzt fängt der neue Abschnitt im Jahr an, ein neuer Monat ist ein neuer Abschnitt, kein riesengroßer, aber doch. Und der neue Monat wird schon verstanden als etwas, wo man auch eine Gelegenheit hat, was neu anzufangen. Es gibt einen Brauch, der in der Aschkenasen vom Yom Katan, dass manche Leute vor einem Rosh Chodesh fasten und dass es einen Tag verstehen, wo man sich vorbereitet, geistig auf den nächsten Monat. Dieser Brauch von Yom Kippur Katan ist sehr, sehr jung. Die Haftarah, die wir besprochen haben, ist viel, viel älter. Aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist vielleicht in beiden Fällen, es fängt ein neuer Monat an und wir wollen uns jetzt darauf vorbereiten, diesen neuen Monat gut einzufädeln. Und wenn wir uns überlegen, worum geht es eigentlich in dieser Haftarah, dann geht es eigentlich darum, dass Menschen in Situationen, die auch nicht immer leicht sind, Entscheidungen treffen müssen. Und die Frage ist, wie man halt diese Entscheidungen trifft. Der Jonathan könnte sich auch raushalten und gar nichts tun. Er könnte sich auf die Seite seines Vaters schlagen. Er könnte sich raushalten und gar nichts tun. Wir würden wahrscheinlich dem Jonathan gar nicht besonders viel Vorwürfe machen, wenn Jonathan einfach nichts tun würde, weil es ist ja auch ein bisschen viel verlangt gegen den eigenen Vater. Der Jonathan balanciert die Sachen aber auch sehr geschickt aus. Also er stellt sich auch nicht zu direkt gegen Shaul. Er stellt sich zwar gegen Shaul, sogar so weit, dass es brenzlig wird, aber er macht jetzt keine Revolution, seinen eigenen Vater zu entmachten oder solche Dinge, die ja auch möglich wären, die es in der Geschichte der Menschheit auch gegeben hat, sondern er versucht es eigentlich so ein bisschen im Stillen zu lösen, indem er eine Strategie findet, wie er den David informieren kann, ohne darüber gleich eine ganze Revolution zu veranstalten. David ist wieder derjenige, der sich entscheiden muss, dem Jonathan auch zu glauben. David hätte ja auch die Option zu sagen, es schaut eigentlich wirklich gefährlich aus, ich mache mich gleich aus dem Staub. Es wäre ja auch möglich, dass die gar nicht warten auf diese Rosh Chodesh-Veranstaltung, sondern dass die gleich sagen, na, ist vielleicht besser, David ergreift einmal die Flucht und baut von irgendeinem Fluchtort aus seine Basis auf. Sondern David ist ja auch bereit, die die eine Chance, diesen einen Strohhalm, den man noch hat, schauen wir noch, wie der Shaul aufgelegt ist, auch zu ergreifen. Es könnte ja sein, dass das Gespräch zwischen Jonathan und Shaul anders ausgeht und David wäre durchaus bereit, sich darauf einzulassen, immer noch da zu bleiben. Also die treffen hier alle Entscheidungen, die ein bisschen in eine Richtung gehen, wo sie versuchen, trotz aller Probleme, die man hat, auch es noch auszubalancieren. Aber natürlich muss man dann auch irgendwann sagen, okay, es geht nicht mehr. Die Friedensversuche waren da, jetzt geht nichts mehr. Und David weiß, wo er hingehört und Jonathan weiß irgendwie auch, wo er steht. Der vielleicht am wenigsten her weiß, was er wirklich tut, ist wahrscheinlich Shaul. Also dieses Thema von, man trifft Entscheidungen für die Zukunft. Das ist natürlich auch ein Thema, das zu einem neuen Monat passt. Man stellt sich irgendwie ein, man stellt Weichen, man trifft Entscheidungen dafür, wie es in der Zukunft weitergeht. Und in dem Sinn würde ich es unterstellen, und ich bin da nicht die Einzige, das sagen auch Größere, dass diese Hafterei jetzt nicht einfach nur wegen des netten Textes zur Hafterei von Frau Schrodisch geworden ist, sondern dass das auch eine Gelegenheit ist, immer dann, wenn wir beim Schabbat die Begegnung haben mit einem neuen Monat im Kalender, dass wir das zum Anlass nehmen, wenn man an Schwellen im Leben steht, wo man was entscheiden muss, was bietet uns der Tanach hier an Anregungen. Und diese Geschichte ist dafür eine sehr sehr große Anregung. Gut, das war das, was ich zur Haftarah beitragen wollte. Ich gebe zu, das ist eine Haftarah, die eine meiner Lieblingshaftarot ist. Und sie kommt nicht immer vor. Also es ist Glückssache sozusagen, wie der Schabbes fällt. Aber hin und wieder passiert es. Und wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass es nichts mit der Parasha zu tun hat. Sie kann jede Parasha treffen.